Mit Vera Linz am Mikrofon. Herzlich willkommen zu einer Netzreporter XL-Ausgabe. Heute mit Teil 3 unseres Format-Experiments. Jochen Wegner und Udo Vetter waren schon Gäste in unserer Reihe Der digitale Bürger. Und heute begrüße ich als einzigen Studiogast Dirk von Gehlen. Er ist Leiter des Bereichs Social Media Innovation bei der Süddeutschen Zeitung und mir jetzt zugeschaltet aus München. Herzlich willkommen.
Hallo, schönen guten Tag.
Sie sind ein Mensch, der optimistisch in die Zukunft schaut. Anders kann man diesen Job sicher auch gar nicht ausfüllen, aber Sie lassen sich den Optimismus auch nicht so leicht nehmen. Angesichts der Krise der Tageszeitungen, der Krise von Print, schauen Sie nach vorn und experimentieren. Lassen Sie uns gleich mit Ihrem aktuellen Projekt beginnen. Eine neue Version ist verfügbar, so ist der Titel des Ganzen, und man könnte auch ganz poetisch sagen, alles fließt. Und mit diesem Projekt wollen Sie, ich sag's mal ganz pathetisch, vielleicht dem Buch den Weg ins digitale Zeitalter weisen. Habe ich das richtig zusammengefasst?
Sehr schön, sehr poetisch. Ich würde ein bisschen Pathos rausnehmen. Ich möchte etwas ausprobieren, so ist es vielleicht besser. Und wenn wir daraus dann was lernen können, was hilft dem Buch, den Weg in die digitale Zeit zu ebnen, wäre es sehr schön, ja. Aber ich will nicht so mit der Hybris rangehen und sagen, ich werde dem Buch jetzt den Weg ebnen. Ich möchte nur ausprobieren, ob es möglich sein kann, die digitalen Möglichkeiten für die Formate, die wir kennen, noch produktiver zu nutzen.
Sie schreiben eine Fortsetzung Ihres Buches Mashup. Was passiert da genau?
Mashup ist ein Buch, in dem ich die Ungeheuerlichkeit der digitalen Kopie beschreibe. Das Buch heißt Lob der Kopie, wo ich versuche zu belegen, dass wir schon immer kopierend uns orientiert haben und die digitale Kopie, also das verlustfreie identische Duplikat, uns jetzt auf eine neue Ebene führt. Das ist aufgrund von ACTA und Piraten sehr stark als Urheberrechtsbuch rezipiert worden. Ich habe es aber eigentlich angelegt als ein Buch, das die Möglichkeit dessen beschreibt, was Nicolas Negroponte den Wandel von den Atomen zu den Bits genannt hat. Und darum will ich mich jetzt in diesem neuen Buch kümmern. Ich fasse es mal so zusammen. Ich glaube, und das ist die These des Buches, dass Kultur durch die Digitalisierung zu Software wird. Also, dass Kultur in einen Verflüssigungszustand gerät und nicht mehr nur ein fester Werkgegenstand ist, wie eine Flasche oder ein Karton, sondern ein beweglicher, verflüssigter, in Versionen ausgelieferter, etwas liquider Gegenstand. So wie es von einer Software immer wieder Updates und neue Versionen gibt, glaube ich, dass das auch von Kultur, von Songs, Musik, Büchern möglich ist. Und das will ich nicht nur ausprobieren, das will ich nicht nur beschreiben, sondern das will ich auch selber ausprobieren und habe deswegen eine kleine Crowdfunding-Aktion dazu gestartet.
Fangen wir mal mit diesen technischen Formalien an. Mhm. Sie haben eben eine Geldsammlung auf Start Next gestartet, also einem Crowdfunding-Portal. Um welche Summen geht's und was soll mit diesem Geld passieren?
Ich habe da begonnen im Oktober und habe gesagt, ich würde gerne 5.000 Euro oder ich würde gerne Bücher im Wert von 5.000 Euro verkaufen, um damit Design, Lektorat und einen Teil meiner Arbeit zu refinanzieren, und habe Leser gebeten, und so beschreibe ich das lieber, das Buch zu kaufen, bevor es fertig ist. Also das sind alles Unterstützer, die an meine Idee glauben, aber ich möchte das gerne so ein bisschen wegnehmen von dem Spendencharakter, den es hat. Die kaufen eigentlich relativ normal ein Buch. Sie kaufen das nur so, wie man zum Beispiel ein Auto kauft, bevor das fertig ist. Das Buch wird dann hoffentlich im Mai erscheinen. Und es sind bis heute etwas mehr als 9.000 Euro schon zusammengekommen. Ich habe jetzt nochmal so einen kleinen besonderen Trigger gesetzt und gesagt, wenn wir 10.000 Euro bekommen, dann gestalten wir das Buch auch im Innenteil etwas farbiger. Und es gibt eine Doppelseite mit Fotos von allen Käufern und allen Lesern. Also ich habe so die Hoffnung, dass wir die 10.000 Euro noch schaffen. Und damit refinanziere ich sozusagen die Erstellung des Buches und die Käufer bekommen Zugang zu dem Entstehungsprozess. Das ist das Besondere. Also, dass sie nicht nur am Ende das Buch bekommen, sondern dass sie, während ich schreibe, mir dabei zusehen können, wie das Buch entsteht.
Sie hatten ja ursprünglich 5.000 Euro angesetzt. Die sind aber innerhalb sehr kurzer Zeit reingekommen. Waren Sie da überrascht?
Ich war wahnsinnig überrascht. Also es waren 5 Tage, in denen diese 5.000 Euro zustande gekommen sind. Montags früh ist das Projekt gestartet. Freitagabend waren 5.000 Euro erreicht. Und das Spannende war, dass das eigentlich fast ausschließlich über diese berühmte Mund-zu-Mund-Propaganda entstanden ist. Also es gab auch 1-2 Interviews, die parallel veröffentlicht wurden, und Meldungen dazu. Aber der größte Schub war am ersten Tag und eigentlich darüber, dass Menschen die irgendwie mir auf Twitter folgen, mit mir digital verbunden sind, das selber gekauft haben und dann wiederum ihrem sozialen Netz darüber Kenntnis gegeben haben. Und so hat sich das in diesem klassischen viralen Weg am ersten Tag schon sehr schnell verbreitet. Wir waren, glaube ich, schon am ersten Tag bei über 1.500 Euro. Und dann wurde es so immer schrittweise ein bisschen langsamer. Und nach einer Woche waren wir bei 5.000 Euro. Und da habe ich niemals mitgerechnet. Das war wirklich faszinierend.
Kann man aber auch ein bisschen darauf zurückführen, dass Sie schon ganz gut vernetzt sind und auch kein Unbekannter sind zumindest.
Ja, also das ist, muss man ganz klar so sagen. Also ich glaube, was ich über Crowdfunding gelernt habe jetzt ist, das ist eine Möglichkeit, einer von unterschiedlichen Aspekten, wie man auch im digitalen Geld verdienen kann. Aber es ist sicher nicht das Allheilmittel und es funktioniert so wie ganz klassische Finanzierungsmethoden auch. Man muss sich erst einen Namen machen. Man muss in einer Community einen gewissen Bekanntheitsgrad haben. Und natürlich, ich hatte schon ein Buch bei Surkamp veröffentlicht. Also das ist auch ein extrem renommierter Verlag. Ich bin Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung. Das beides zusammen hat mir da natürlich unfassbar geholfen. Nichtsdestotrotz gibt es die Möglichkeit, sich einen Namen auch zu machen, unabhängig von klassischen Kanälen. Und das finde ich auch einen spannenden Aspekt an diesem Crowdfunding-Prinzip, dass Menschen sagen oder beweisen können, ich stehe für etwas, habt ihr Lust, mich da zu unterstützen? Und das hatte ich selber nicht gedacht, dass das so funktionieren würde. Das ist für mich, also aus diesem Experiment, das ich beginnen will, so ein erster sehr positiver Schritt, den ich daraus ziehen kann.
Nun sind Sie auf 10.000 Euro hochgegangen, 9.000 haben Sie schon. Wollen Sie ausreizen, wie weit Sie kommen können?
Nein, ich habe ein bisschen, es gibt ja die amerikanische Plattform Kickstarter, die ist ja so das große Beispiel. Die Dresden-Dolz-Sängerin Amanda Palmer ist in diesem Jahr ja sehr bekannt geworden, weil sie für ihre neue Platte da über 1,2 Millionen Dollar eingesammelt hat. Und auf dieser amerikanischen Plattform Kickstarter gibt es das Prinzip des Stretched Goal, also des herausgezogenen, verbesserten Ziels. Und das kannte ich vorher nicht. Und als ich die 5.000 Euro erreicht habe, kamen relativ viele Leute und haben gesagt, komm, du musst da einen neuen Anreiz setzen, weil das doch auch ein spielerisches Element. Und dieser neue Anreiz funktioniert dann so, dass man sagt, okay, wenn wir alle zusammen den nächsten Schritt schaffen, verbessern wir das Produkt für alle, also auch für die, die es schon gekauft haben. Und deswegen war die Idee, zu sagen, wir überlegen jetzt, das Produkt dann auch im Innenteil farbig zu gestalten. Und das heißt, alle, die es schon gekauft haben, kriegen dann auch ein besseres Buch quasi, wenn wir die 10.000 Euro erreichen. Und ich habe das nicht gemacht, weil ich jetzt mehr Geld verdienen will, sondern weil ich ausprobieren wollte, ob dieses Prinzip funktioniert. Hm. Also diese Idee von, ich probiere gerade aus, ob etwas funktioniert und man kann mir beim Experimentieren zusehen, das beschreibt, glaube ich, was Sie so zum Einstieg gesagt haben, Optimismus und Ausprobieren, so, das ist so meine Haltung zu den digitalen Fragen. Weil ich das andere tatsächlich auch nicht aushalten würde. Also jetzt einfach so abzuwarten und zu gucken, fällt irgendwann eine Lösung vom Himmel. Dafür bin ich einfach viel zu ungeduldig.
Was sind denn das für Leute, die Ihnen da beim Experimentieren zuschauen wollen oder die mitexperimentieren wollen?
Das ist ein ganz, ganz spannender Punkt. Das ist ganz tolle Menschen und auch im Netz und in digitalen Bereichen schon sehr bekannte Menschen sind. Und dass die wiederum einen Kreis formen, ich vergleiche das mal mit den Besuchern eines Konzerts. Und dieser Kreis, also diese Konzertbesucher, schaffen einen Wert, der eigentlich von mir als Autor unabhängig ist. Und es gibt dann wiederum Leute, die sich auch in diesen Kreis der Käufer eingliedern, weil sie sagen, wenn da Sascha Lobo, Stefan Niggemeier, Wolfgang Blau dabei sind, kann das nicht so blöd sein. Völlig egal, ob ich jetzt diesen Dirk von Gehlen kenne oder nicht, da gehe ich mal mit. So wie man, wenn gute Freunde sagen, heute Abend spielt die und die Band, man sagt, okay, gehe ich mit, ich kenne die Band gar nicht, aber die Freunde belegen, dass das sinnvoll sein kann. Und das ist ein Aspekt, den ich auch gelernt habe jetzt schon aus dieser ersten Phase, dass wir das, was wir so Social Media nennen, also den Aspekt des Sozialen, bisher völlig unterschätzen. Also, dass der Wert eines Buches auch dadurch entstehen kann, welche Menschen das Buch lesen. Wir denken immer, der Wert eines Buches entsteht daraus, dass da ein unfassbar toller Autor in einer ganz tollen Sprache einzigartig schreibt. Das ist so die Idee des gottähnlichen Schöpfers, der Kultur erschafft. Wert von Kultur kann aber auch durch etwas entstehen, was wir jetzt im Internet auch abbildbar machen können, nämlich durch soziale Räume. Und auf dieser Startnext-Seite kann man halt sehen, das sind die bisher 250 Unterstützer, die dabei sind. Und wenn ich jetzt diesen Dirk von Gehlen gar nicht kenne und auch nicht richtig verstehe, was er da eigentlich machen will, kann ich trotzdem sagen, für mich ist es was, weil da sind Leute dabei, die ich schon kenne und die finde ich irgendwie gut. Und wegen derer mache ich dann mit.
Deswegen, aber Aber dieses Prinzip gab es natürlich auch schon im analogen Zeitalter ein bisschen. Ne? Wenn ein Top-Kritiker im Spiegel oder im Fernsehen oder sonst wo gesagt hat, lesen Sie dieses Buch, das ist ganz toll, dann konnte man damit natürlich auch einen Autor hypen.
Das stimmt. Das Tolle ist nur, dass das ging sozusagen immer auf eine zugeschnittene Person. Also Marcel Rechner-Ranitzky lobt einen und dann verkaufen sich die Bücher total gut. Hier ist es jetzt aber so, dass es sozusagen auf ganz viele Schultern verteilt ist und es nicht mehr die eine Autorität gibt, sondern dass es halt viele einzelne Autoritäten sind und die dann sagen, okay, der scheint irgendwie gut zu sein, deswegen mache ich da mit.
Und dass die mitmachen auch, ne? Der
genau.
Kritiker macht ja nicht mit.
Genau, das ist das. Genau. Und deswegen habe ich jetzt zum Beispiel, das wollte ich nur ganz kurz sagen, weil ich das bemerkt habe, habe ich jetzt so eine Art Adventskalender gestartet auf dem parallel laufenden Blog, wo ich jeden Tag einen der Unterstützer, also ich habe 24 ausgelost und jeden Tag einen vorstelle. Und das wiederum merke ich jetzt, ich habe den ein bisschen früher gestartet, weil das Projekt schon am 20. endet, also ist ein bisschen hingetrickst. Also der früheste Adventskalender der Welt, auf eine neue Version ist verfügbar, kann man den anschauen. Da merke ich, dass das wiederum total gut funktioniert, weil die Leute sich halt eben auch unterhalten wollen. Also weil es so einen Reflex gibt, im Netz sich halt auch auszutauschen. Und das ist eine Lehre, die ich jetzt schon total klar sagen kann nach dieser kurzen Zeit. Das nutzen wir viel zu wenig als klassische Medienmacher. Also diese Idee von ein Buch ist auch ein Gesprächsanlass und die Menschen, die es lesen, sind eine Gruppe, die wir abbilden können. Das alles kann ich jetzt schon sehen, obwohl das Buch überhaupt noch nicht geschrieben ist. Und das fasziniert mich sehr.
Man kann aber nicht schon vorher reingucken in den Adventskalender?
Doch, es sind schon 4 Leute schon vorgestellt, die jetzt da. Und morgen kommt dann der 5. oder 6. Ich weiß gerade nicht genau. Also ein paar sind schon da. Und dann wird jeden Tag ein neues Türchen geöffnet und jeden Tag gibt es einen neuen Unterstützer. Man kann halt schon reingucken, wenn man auf der Startnext-Seite sich alle Unterstützer anguckt, weiß man schon, wer vermutlich kommen wird.
Ah, okay. Aber wie weit sind die denn ansonsten an der Produktion des Buches beteiligt? Machen die auch irgendwie mit? Sie wollen ja auch Versionen offenlegen und dann können die das kommentieren oder so?
Ich bin sehr gespannt, wie das wird. Das weiß ich tatsächlich noch nicht. Ich werde anbieten, dass jeder, der das Buch jetzt vorab schon kauft, Versionen bekommt. Und ich habe so ein ganz klein bisschen schon angefangen zu schreiben. Deswegen weiß ich schon, dass es vermutlich am Anfang sehr peinlich sein wird, weil es halt sehr rohe Ideenskizzen sind. Und jeder, der schon mal was geschrieben hat, weiß halt, dass man eigentlich so reflexartig sagen würde, diese ersten Versionen, die tut man lieber weg. Lustigerweise, und ich will mich jetzt nicht mit irgendjemandem vergleichen, der im Literaturarchiv Marbach dokumentiert wird, lustigerweise ist, wenn der Autor verstorben ist und sehr bekannt ist, ist es auf einmal ein totaler Wert und man archiviert das in einem sogenannten Nachlass. Und das, was ich eigentlich tun will, ist, den Nachlass quasi live zu dokumentieren. Also das, was man nachher dann so von Thomas Mann, da sind jetzt, glaube ich, gerade so Postkarten, die er mit seinem Bruder sich, glaube ich, geschrieben hat, sind jetzt entdeckt worden. Und alle Germanisten sind irre aufgeregt, weil man jetzt irgendwie nachweisen kann, dass sein Verhältnis zu ihm doch anders war als gedacht. Das kann man ja heute quasi sozusagen live dokumentieren. Und vielleicht, und das weiß ich noch nicht, entsteht daraus ein Wert. Und vielleicht ist das ein Gesprächsanlass, der am Ende 2 Dinge nach sich zieht. Zum einen das Buch vielleicht besser macht, indem mir einfach, während ich schreibe, Leute Sachen zurufen. Also von so einer banalen Ebene wie, da fehlt ein Komma, bis zu total spannend, kennst du eigentlich diesen Denkansatz? Also so wirklich so ein Zurufen, ein bisschen wie Fußballfans beim Spiel vielleicht, die ja auch nicht bewusst mitspielen, aber doch Einfluss auf das Spiel haben. Und der zweite Aspekt, die Leute haben natürlich eine sehr enge Bindung zu dem Produkt, weil sie ja an dem Entstehungsprozess beteiligt waren, den verfolgt haben. Ein unkopierbarer Moment, in dem das Buch entsteht. Und ich glaube, dass wenn man das jetzt eine Ebene größer denkt, könnte das ein Grund sein, warum man zum Beispiel Sachen nicht mehr einfach so weitergibt oder eine Tauschbörse gibt, sondern wenn man sagt, hey, da bin ich dabei gewesen. Ich gebe dir das Buch, aber du solltest es dir vielleicht auch selber kaufen, weil der Typ, der das gemacht hat, die Band, die den Song aufgenommen hat, die sind echt super, die muss man auch unterstützen. Und dieses, die sind echt super, müssen wir, glaube ich, als Band, als Autoren, als Schriftsteller, als Kreative, müssen wir heute anders nochmal unter Beweis stellen. Wir sind nicht einfach nur deswegen echt super, weil wir tolle Bücher schreiben, sondern weil wir das vielleicht nochmal klarer machen müssen. Wir sind als Band vielleicht auch dann echt super, wenn wir unseren Fans Zugang zum Studio geben und sagen, ihr könnt hier die erste Version von Smells Like Teen Spirit hören. Die ist vielleicht total doof, aber wenn Smells Like Teen Spirit zu einem Welthit wird, dann kann ich sagen, hey, ich war dabei, als die erste Version eingespielt haben. Und Das könnte dann vielleicht tatsächlich etwas sein, was ich super finde und anderen weitererzähle.
Also es geht auch um das Erlebnis, ne? Denn Sie haben ja festgestellt, die Menschen sind bereit, für eine Kopie zu zahlen, nein, für etwas zu zahlen, was sich nicht kopieren lässt. So, genau, ein Erlebnis oder
genau.
Ein Event.
Genau, also das glaube ich, dass wir, und das ist ja so eine, das kann man so analysieren, dass das Modell eines Musikkonzerts ist, wenn man sich das mal so genau überlegt, totaler Unsinn. Trotzdem gehen Leute auf Konzerte, weil... Und sie gehen auf Konzerte und teilen das in sozialen Netzwerken wiederum mit. Also jeder, der so eine Facebook-Timeline hat, hat da bestimmt schon mal diese völlig unscharfen Bilder gesehen, die alle immer gleich aussehen. Und dann schreibt irgendjemand drunter, das war jetzt ein Muse-Konzert oder das war jetzt Death Cab for Cutie oder das war jetzt keine Ahnung welche Band. Man kann es auf den Fotos nie erkennen. Trotzdem laden die Leute dieses unscharfe Zeug hoch, weil sie sagen wollen, hey, ich bin gerade an einem Ort, wo was Einzigartiges passiert. Und das ist das, was ich Erlebnis oder unkopierbaren Moment nennen würde. Und ich glaube, dass es in dem Entstehungsprozess von Kultur ganz viele unkopierbare Momente gibt, die dem Kulturprodukt einen Wert beigeben könnten. Und diese Momente liegen meiner Meinung nach in dem Entstehungsprozess.
Und den wollen Sie, Dirk von Gehlen, auch in diesem neuen Buch analysieren und dann eben auch aufschreiben, was dabei passiert
genau.
ist. Der Ansatz lautet, Kultur als Software zu denken, als etwas Flüssiges. Und Sie sagen auch, wir müssen lernen, in Versionen zu denken, nach dem Vorbild von Wikipedia zum Beispiel. Aber was macht das mit dem Buch? Heißt das, jedes Buch ist dann nur noch eine Zwischenversion sozusagen?
Ja und nein. Also Wikipedia ist deswegen so ein tolles Beispiel, weil wir vor 10 Jahren uns nicht hätten denken können, dass es funktioniert. Ein Lexikon, an dem wahnsinnig viele Leute mitarbeiten und das immer in so einem Veränderungscharakter ist. Da hätten wir vor 10 Jahren gesagt, hey, das geht nicht. Es geht aber. Also es funktioniert. Und es hat sozusagen ja auch andere Formen von Lexika ja auch überlebt. Und daraus kann man den Schluss ziehen, dass man überlegen könnte, und es ist ein Experiment, ich behaupte nicht, dass es funktioniert, aber ich will es ausprobieren. Hm. Man könnte ja jetzt sagen, das kann ja auch für ein Buch funktionieren. Also ein Buch kann ja auch in unterschiedlichen Versionen entstehen. Es ist, glaube ich, trotzdem wichtig, dass es so wie es bei Wikipedia einen Artikel gibt, der sozusagen der aktuellste ist. Über den wird dann bei Wikipedia auch irre viel gestritten, aber es gibt einen, den man sieht. Also wenn ich jetzt den Begriff Deutschlandradio Wissen eingebe, weiß ich nicht, ob es da einen Wikipedia-Eintrag gibt, aber ich hoffe doch, dann sehe ich sozusagen oben als oberste Version quasi, das ist der aktuelle Eintrag und darunter liegen dann die Versionen alle. Und genauso stelle ich mir das bei dem Buch auch vor. Also das Produkt bleibt schon erhalten am Ende. Ich kaufe nur den Zugang mit dazu. Wenn ich es in einer Metapher erklären darf, ich selber hab das für mich verstanden oder mir selber erklärt am Beispiel eines Stadionbesuchs beim Fußball. Viele Menschen gehen in Fußballstadien oder schauen sich die im Fernsehen an, weil sie sozusagen dabei sein wollen. Rein von dem Ergebnis produzieren, also das Resultat, Bayern hat 1-0 gewonnen oder Dortmund gewinnt 2-1, müsste ich mich nicht 90 Minuten vor den Fernseher setzen oder in ein Stadion stellen, weil für das reine Ergebnis könnte ich mir das von jemandem sagen lassen. Und mein Gefühl ist, dass wir bei der Produktion von Kultur gerade so auf der Ebene sind, wir sagen nur die Fußballergebnisse, blenden aber den Entstehungsprozess aus, also das, wo Leute fasziniert sind, wo Leute reinrufen, wo Leute zu Fans werden, wo Leute wahnsinnig viel Geld ausgeben dafür, dass sie dabei sein können, wie ein 1-0 oder ein 4-0 produziert wird. Und wenn wir so ein bisschen das Entstehen von Kultur mehr denken wie ein Fußballspiel, dann sind wir schon ganz nah an dem, was ich glaube, was funktionieren kann und was ich jetzt gerne ausprobieren würde.
Glauben Sie, dass dann Geschäftsmodelle sich in Zukunft mehr auf den Prozess fokussieren werden und weniger auf das Zwischen- oder Endprodukt?
Das ist ein Ansatz, den ich habe und das könnte ich mir vorstellen. Ich habe nach Mashup festgestellt, dass das, was digitale Kopie heißt, tatsächlich noch nicht richtig verstanden ist. Also, dass ich es noch nicht richtig verstanden habe und in vielen Bereichen Leute, die man so Kreative nennt, mit denen ich mich darüber unterhalten habe, das auch nicht richtig verstanden haben. Das ist nämlich unsere Idee von Kulturdistribution komplett verändert. Und was ich mit Eine neue Version ist verfügbar jetzt machen will, ist zu erklären, dass wir nur dann Geschäftsmodelle bekommen können, wenn wir Denkmodelle haben. Also wenn wir das denken können, was da gerade passiert. Und das ist eher so ein Stochern im Nebel. Und Sie merken ja, ich hab's so mit Metaphern und versuche immer mit Vergleichen zu erläutern, wie ich mir das so denke. Das liegt natürlich daran, dass ich es noch nicht besser erklären kann, weil wir es noch nicht besser verstanden haben. Und diese Metapher ist immer so eine Krücke, um sich dem anzunähern. Gibt es in dem Internet Fluch und Segen von Katrin Passig und Sascha Lobo so ein ganzes Kapitel über die Idee der Metaphorik, um Dinge zu erklären. Das ist sehr spannend. Diese Metaphern dienen aber ja nur dazu, Denkmodelle zu konstruieren, die wiederum dann die Grundlage sind, Geschäftsmodelle überhaupt zu denken. Und ein Geschäftsmodell, das ich mir vorstellen kann, wäre zu sagen, kauf dir jetzt dieses Buch, du bekommst es dann am Ende des Jahres, aber du zahlst eigentlich dafür, dass du auch an dem Entstehungsprozess teilhaben könntest. Und jetzt gerade bei dem Buch von Sascha Lobo und Katrin Passig hätte ich das total spannend gefunden. Also ich hätte total gerne gesehen, wie die dieses Buch schreiben zusammen. Also auch wie stöpseln die das zusammen? Welcher Teil ist jetzt eigentlich von ihm? Welcher Teil ist von ihr? Und dieser Entstehungsprozess hätte für mich als jemand, der gerne von beiden Texte liest, einen Wert gehabt, für den ich gerne gezahlt hätte. Und das wäre etwas gewesen, was ich nicht einfach durch Copy-Paste hätte weitergeben können.
War aber nun Ihre Idee, ne? Also die beiden sind nicht auf die Idee gekommen.
Ja, es mag daran liegen. Also diese Idee würde ich ja gerne der Welt dann auch schenken, wenn sie funktioniert. Also weil mir es schon auch darum geht, dass ich mag Zeitungen, ich mag Kultur. Und ich möchte gerne, dass wir dazu Möglichkeiten und Geschäftsmodelle entwickeln, die sozusagen helfen, diese Form von Kultur, die ich mag, auch zu refinanzieren. Und das könnte ein Ansatz sein. Das Problem ist, ich habe jetzt diese Idee so ein paar Mal erzählt und es gibt so zwei Reaktionsmuster. Es gibt einerseits ich nenne die jetzt mal so ein bisschen böse, die Nerds, die sagen, hä, was ist das denn für eine banale Idee? So wird doch Software seit Jahrzehnten programmiert. Komm mir doch nicht mit so einem altbackenen Scheiß. Und auf der anderen Seite gibt es Leute, die so in der klassischen Buchbranche zu Hause sind, die sagen, ja, das geht ja überhaupt nicht. Also das ist ja der Autor, der muss doch in seinem stillen Kämmerlein sitzen und so ein bisschen wie in dem Spitzwegbild von dem armen Poeten aus sich heraus schöpfen. Und wenn da jetzt jemand reinredet, da kann der sich doch überhaupt nicht konzentrieren, da kommt doch nichts bei raus. Und was gelingen muss, ist, glaube ich, diese beiden Welten zusammenzuführen. Also so die Welt der, ich sag mal, sehr gediegenen Bibliothek auf der einen Seite und das heiße Online-Forum auf der anderen Seite. Und Kultur hat wirklich, Quelltext ist auch Text und ein Romantext ist auch ein Text. Und eigentlich zu überlegen, können wir so wie Quelltext programmiert wird, nicht auch Bücher programmieren und kann darin, in dem Denkmodell, da nicht am Ende ein Geschäftsmodell liegen.
Aber nun mag ja Ihr Buch für all jene, die jetzt daran beteiligt sind, sehr attraktiv sein. Aber was ist denn jetzt mit denen, die es hinterher kaufen sollen noch, außerdem, die jetzt nicht am Prozess beteiligt waren? Denn Sie wollen es ja sicherlich hinterher auch noch weiterverkaufen, kann ich mir vorstellen. Sie haben ja auch einen Verlag, das liegt dann vielleicht im Buchladen. Welche Attraktion ist denn da noch vorhanden für mögliche Käufer?
Also bisher habe ich für das Buch noch keinen Verlag.
Ach so, ich dachte.
Ich habe das bewusst auch, ich kenne natürlich ein paar Verlage und so, und ich habe das aber bewusst gesagt, ich will das wirklich alleine machen. Auch um sozusagen wirklich das so richtig lernen zu können. Und ich fand es irgendwie unredlich, so einen doppelten Boden zu haben und zu sagen, wenn es keiner finanziert auf Startnext, dann gehe ich zu meinem Verlag. Das fand ich irgendwie blöd. Nichtsdestotrotz haben Sie total recht. Es kann sein, dass es am Ende im Buchladen liegt oder man es online irgendwo bestellen kann. Aber das ändert ja nichts, weil das kann man mit allen Büchern, die heute schon veröffentlicht werden, ja auch. Und das ist das mit der Fußballmetapher. Das Fußballergebnis bleibt ja weiterhin wichtig. Also ich sage ja nicht, dass wir das Ergebnis abschaffen sollen, sondern ich glaube, dass wir den Blick ein bisschen weiten sollten und sagen, das Ergebnis ja, aber wie das Ergebnis zustande kommt, kann einen Wert haben. Und natürlich ist jetzt in dem Fall, beschreibe ich sozusagen ja dann den Prozess und erkläre die Idee dahinter. Und für jemand, der sagt, ich bin in der Buchbranche beschäftigt oder mich interessiert dieser digitale Wandel, ich möchte mich darüber informieren, kann auch das reine Endprodukt des Buches ein Wert sein. Das ist übrigens auch was ich festgestellt habe, dass das für Bezahl- und Geschäftsmodelle auch zurzeit noch total wichtig ist, dieses feste Produkt zu denken. Also man kann auf der Startnext-Seite 200 limitierte Bücher kaufen. Die haben ein individualisiertes Cover und davon sind jetzt ein bisschen über 100 schon weg. Da hatte ich nicht mit gerechnet, dass das funktioniert, dass Leute sagen, hey, das ist ein besonderes Buch, das gibt's jetzt nur hier mit einem individuellen Cover und dafür bin ich bereit, ein bisschen mehr zu bezahlen als für das Standardbuch. Ich glaube, das ist so gelernt, dass wir da sozusagen dem Produkt Wert beimessen. Das kann man jetzt nicht einfach so über den Haufen werfen. Deswegen will ich gar nicht sagen, das Endprodukt, das Buch ist wertlos. Das stimmt nicht. Das Buch behält seinen Wert. Es bekommt nur eine Werterweiterung, eine besondere Wertschätzung, dadurch, dass der Prozess transparent wird.
Jeff Jarvis sagt in seinem Buch Transparenz wagen, dass Bücher vielleicht aufgrund dessen, dass sich eben alles verflüssigt und man mehr auf dieses Prozessuale schauen muss, dass Bücher vielleicht eines Tages nur noch so eine Art Nebenprodukt sind. Was meinen Sie?
Ja, ich bin da unsicher, weil ich glaube, dass wir... Also ich komme nochmal auf diese Denkmodelle zurück und wir können uns nicht von dem lösen, wie wir sozialisiert sind. Das muss man, glaube ich, schon, oder dieser Lösungsprozess ist sehr langsam und wir sind halt da sozialisiert, dass wir eine Autorenfigur, ein Buch als Produkt brauchen, selbst wenn das auch soziale Konstruktionen und Inszenierungen sind. Ich glaube, es wird weniger Wert bekommen und was anderes wird mehr Wert bekommen, aber es wird nicht komplett seinen Wert verlieren. Das ist, wie gesagt, ein bisschen wie mit dem Fußballergebnis. Es gibt, das Ergebnis entscheidet dann doch über Weiterkommen und Meisterschaft und Abstieg. Also es hat schon noch eine Bedeutung. Und ich glaube, es wird auch eine Weile erstmal so bleiben.
Wenn man Buchproduktion, so wie Sie es jetzt beschrieben haben und wie Sie es auch mal in einem Interview gesagt haben, wie eine Art Künstlervilla denkt, ja, wo nicht nur der einsame Autor vorhanden ist, sondern wirklich mehrere Leute drumherum sich einbringen, wer ist denn dann der Urheber?
Ja, das ist tatsächlich eine spannende Frage. Da schließt sich dann wiederum der Kreis zu dem Mashup. Ich bin dabei, das im Experiment rauszufinden. Meine jetzige These ist relativ einfach über das Prinzip der Verantwortung zu klären. Also wenn jetzt ein Buch veröffentlicht wird, in dem, ich sage mal, der Holocaust geleugnet wird, dann kann ich als derjenige, der da sozusagen als Autorennamen drüber steht, nicht sagen, ja, das steht jetzt zwar mein Name, aber das hat ja der Nutzer XY gesagt, da bin ich jetzt gar nicht für verantwortlich. Also wenn man das über den Prozess der Verantwortung denkt, ich bleibe Gastgeber dieser Künstlervilla und als Gastgeber dieser Künstlervilla bin ich sozusagen auch verantwortlich und in dem Sinne dann auch der Urheber. Ich muss also auch klären, dass jetzt alle Ideen, alle Textpassagen, die da drin stecken, zum Beispiel keine Plagiate sind und dass ich die Urheberrechte an Fotos und so weiter habe, die da drin stecken. Nichtsdestotrotz verändert das den Begriff der Urheberschaft ein bisschen. Es verändert den Begriff der Autorenschaft, es verändert den Begriff des Produkts. Also man muss da alles neu denken. Ich weiß noch nicht, mit welchem Ergebnis, bin da aber sehr gespannt. Also vielleicht machen auch ganz viele Leute gar nicht mit. Also das muss man ja auch sehen. Wikipedia hat seinen Wert ja auch dadurch, dass ein vergleichsweise kleiner Teil interagiert und ein sehr großer Teil einfach nur auf die Seite geht und es passiv konsumiert. Und die theoretische Option, dass man teilnehmen könnte, ist eigentlich der Wert. Also ein bisschen ist das, habe das bemerkt, als ich eine Biomilch vor mir stehen hatte, wo so ausführlich drauf stand, wo diese Milch herkommt, wo man eigentlich sagen kann, das ist mir echt wurscht, ich wollte die in meinen Kaffee gießen und wie die Kuh heißt, ist echt egal. Aber also was die Bio, das Bio-Siegel gebracht hat, ist, dass wir so eine Form von mir aus auch vorgespielter Transparenz erlernt haben, weil wir festgestellt haben, die reine Qualität des Produktes, die muss man noch durch was anderes unterfüttern, nämlich durch die Entstehung dieses Produktes.
Aber stellen Sie sich nur mal vor, Sie sind nun ganz überraschend sehr erfolgreich mit dem Buch und verdienen damit Geld und so weiter. Dann kann es doch passieren, dass dann die Leute kommen und sagen, hey, ich habe da aber mitgemacht, meine Ideen sind mit eingeflossen und so weiter. Jetzt will ich aber auch was davon abhaben.
Ja, das stimmt einerseits. Andererseits habe ich deswegen am Anfang gesagt, die Leute kaufen ja ein Buch. Und die meisten Leute, mit denen ich darüber jetzt gesprochen habe, die das auch unterstützen, sehen das auch so. Und man würde mir ja jetzt auch nicht vorwerfen, dass wenn ich, ich war jetzt mit Mashup, also mit dem ersten Buch, auf so ein paar Lesungen und danach gibt es ja dann auch so Gespräche, entweder wo ich noch auf dem Podium sitze oder danach beim Bier. Und dann sagen Leute mir ja auch was. Und wenn jetzt eine zweite Auflage rauskommt und ich sozusagen natürlich alles im urheberrechtlich geregelten Rahmen, aber wenn jemand mir jetzt nach so einer Lesung sagt, schau doch mal in das Buch XY, da stecken noch interessante Ideen drin, dann verarbeite ich das vielleicht für eine nächste Auflage und die geht dann total durch die Decke, dann würde der ja auch nicht sagen, Entschuldigung, das habe ich aber damals bei der Lesung in Zürich dir gesagt, deswegen will ich jetzt Anteile haben. Also dieses Prinzip bleibt, denke ich, gleich. Aber auch da bin ich unsicher. Also vielleicht muss ich das auch dann danach total revidieren und sagen, es stimmt, eine Buchproduktion ist nicht nur eine Künstlervilla, sondern ist eigentlich auch eine, ja, so eine Art Genossenschaft, das kann ja auch sein, dass dabei rauskommt, dass man sagt, okay, da ist der eine Typ, der pflanzt sozusagen seine Gedanken an und es gibt Leute, die helfen halt mit und die gehen sozusagen immer mal wieder auf das Feld und gießen die Blumen und am Ende kommt dann halt ein Ertrag raus, keine Ahnung, ein Kartoffelfeld und wenn wir diese Kartoffeln alle verkaufen, bin ich zwar schon der Bauer, aber ich muss die anderen, die mitgeholfen haben, halt auch dran beteiligen. Das kann sein, dass das dabei rauskommt, nach meinem jetzigen Gefühl, denke ich eher nicht, aber deswegen will ich es eben auch ganz alleine ausprobieren und wollte jetzt nicht von Anfang an schon einen Verlag dabei haben, weil dann wird es auch total kompliziert, das dann zu verrechnen. So bin ich halt alleine mit den Lesern in einem Austausch und wir müssen gemeinsam rausfinden, was ist da ein sinnvolles Modell.
Es gibt ja ein ähnliches Prinzip in der Politik mit Liquid Democracy, wo man auch sozusagen als Prozess diese Entstehung von Gesetzen sozusagen denkt. Glauben Sie, dass es auch übertragbar ist auf andere Bereiche, Belletristik zum Beispiel oder Filme oder Musik?
Ich glaube, dass das auf jeden Fall für alle Bereiche von Kultur gilt. Und erstaunlicherweise ist, ich habe jetzt relativ lange über Produktionssoftware nachgedacht. Also man müsste ja dafür eine besonders gute Art haben, um das zu schreiben. Also ein Wiki finde ich ein bisschen zu kompliziert. Und dann hat mir jemand GitHub vorgestellt, womit Softwareprogrammierer ganz oft arbeiten. Mhm. Und da gibt es, deswegen erzähle ich das gerade kurz, ein Beispiel aus der Politik, das eben noch besser ist, ist dieses Bundes-Git. Das ist, glaube ich, auch mal bei die Radio Wissen vorgestellt worden, wo jemand sozusagen Gesetzestexte verflüssigen will, weil die ja auch in Versionen entstehen und weil es ja bei Gesetzestexten, da ist der Begriff der Version in den Begriff der Novelle zum Beispiel schon integriert. Ich glaube, dass es für viele Bereiche gilt und bei Tondokumenten gibt es dafür auch schon Dienste im Netz und bei Software gibt bei Filmen gibt es auch schon Dienste dafür. Für Texte gibt es die erstaunlicherweise nicht so prominent oder so viel. Meine These ist tatsächlich, und das behaupte ich jetzt mal, das muss ich dann erweisen, dass es für alle Formen von digitalisiertem Inhalt möglich sein muss. Weil das ist die grundsätzliche, ich bin kein Programmierer, aber mein grundsätzlich ahnungsloser Blick darauf ist, dass ich mir gedacht habe, wenn ein Gegenstand digitalisiert wird, also wenn er, wie Negroponte sagt, aus Atomen Bits werden, dann kann das ja nicht nur, wir denken bis bisher, dass der Verbreitungsweg sich verändert. Und ich glaube, dass es auch den Aggregatzustand des Produktes verändert. Also dass es, so würde ich es in dem Buch dann beschreiben, aus einem vorher gefrorenen Eisblock etwas Neues macht. Und wir sind in einer Welt aufgewachsen, wo wir nur Eisblöcke kennen und wo wir Wasser für was total Komisches halten und denken, das ist wertlos, damit können wir nichts anfangen. Und was wir jetzt brauchen, ist meiner Meinung nach so was Banales wie eine Flasche. Wenn man nämlich das schmelzende Eis in eine Flasche tut, kann man es ja immer noch weiter verkaufen und weiter transportieren, als wenn man es einfach nur so in den Händen hält. Also wenn Sie einen schmelzenden Eisblock in den Händen halten und durch die Sonne laufen, ist er halt irgendwann weg. Und das ist so ein bisschen die Situation, in der ich, habe ich das Gefühl, die gesamte Kreativbranche gerade ist, dass sie mit diesem Eisblock durch die Gegend rennt und sagt, hey, das taut alles weg, alles ist nichts mehr wert, keiner will mehr bezahlen. Und es müsste eigentlich nur jemand kommen und sagen, naja, tu es halt in diese Kiste, in diesen Glaskarton, dann kannst du es ja weiter transportieren. Und ich habe so die Ahnung, dass wir so kurz davor sind, dass jemand das erfindet und wir uns dann denken, man erinnere dich mal daran, wie blöd wir 2008, 2009, 2010 waren, als wir immer gedacht haben, Kultur würde einfach verschwinden, nur weil sie auftaut. Jetzt haben wir Wasser, wir können auf Basis von Wasser ganz neue Bezahlmodelle uns ausdenken, wir können Wasser in bunte Flaschen tun und auf einmal sieht es ganz anders aus. Also verstehen Sie, meine Metapher ist jetzt sozusagen ein bisschen weitergetragen.
Aber vielleicht sind Sie ja derjenige, der es erfindet, oder? Ja, oft steht ja sowas auch parallel, zeitgleich an verschiedenen Orten. Genau. Ja?
Also es gibt von Cory Doctorow, den ich sehr bewundere, den britisch-kanadischen Autor, der beschreibt, wie er selber Texte schreibt und der ist da sehr nah dran und ich würde jetzt nicht die Hybris besitzen, dass ich das jetzt alleine erfinde. Wie gesagt, Wikipedia ist da sozusagen, ja, die machen das ja jetzt gerade schon. Das ist der Leitgedanke von Mashup, vielleicht so, dass man immer auf den Schultern von Riesen steht und dadurch ein bisschen weitersehen kann. Und wenn wir alle uns so aufeinanderstellen, sehen wir vielleicht, dass es mit der Kultur, und das ist dann knüpft an den Anfang des Gesprächs an, mit der Kultur, mit Zeitungen, mit überhaupt der Art, wie wir uns verständigen, ja doch nicht so schlimm aussieht. Also wir haben immer so ein bisschen das Gefühl, die Zivilisation droht morgen unterzugehen, weil alles so schlimm ist. Und vielleicht gibt es doch Grund zur Hoffnung, wenn man dieses Wasserbild weiterdenkt und überlegt, vielleicht fällt uns wirklich ein, was eine Flasche sein kann und dann geht es doch ganz gut weiter und die Kultur scheitert nicht komplett.
Stichwort Zeitung haben Sie gerade genannt. Dirk von Gehlen, Sie sind ja auch ein Zeitungsmann. Oder doch, kann man sagen. Ich meine, Sie sind süddeutsche.de, aber doch in gewisser Hinsicht schon assoziiert zur Zeitung.
Ich arbeite ich schreibe für die Zeitung, ich schreibe für die Online-Version der Zeitung, manchmal für die iPad-Version der Zeitung. Also da sieht man schon, dass auch der Begriff der Version sich nicht nur auf das konkrete Produkt des Artikels bezieht, sondern dass eigentlich auch die Institutionen sozusagen mit dieser Versionierung zu tun haben. Es gibt eine Online-Version der SZ, eine Print-Version. Und ich arbeite da so auf der Grenze zwischen den Produkten. Und ich habe ich vor kurzem so einen Blog-Eintrag geschrieben. Ich möchte eigentlich den Begriff Tageszeitung vom Papier lösen und sagen, Tageszeitung ist sozusagen das da drüber, die Einheit, die Medienmarke, die für glaubwürdige Informationsaufbereitung steht. Genau, insofern arbeite ich bei einer Zeitung, ja.
Ja, genau, die es als Papier und als Digitalversion sozusagen
genau,
gibt.
Genau. Und da kann man sich ja auch noch weiterdenken. Also es können ja ganz viele unterschiedliche Digitalversionen auch möglich sein.
Und passend zum grauen November wurde ja in den letzten Tagen der Tod von gleich zwei überregionalen Tageszeitungen vermeldet, der Frankfurter Rundschau und der Financial Times Deutschland. Andere Blätter wie das Stadtmagazin Prinz erscheinen wenigstens noch online und gehen nicht ganz ein. Aber die Botschaft scheint ja zumindest so ein bisschen zu sein. Prinz ist am Ende, zumindest was die Tageszeitung betrifft. Auch die Süddeutsche, habe ich gerade gelesen, meldet -7,2% Rückgang der verkauften Stückzahlen. Das ruft natürlich tatsächlich nach einem neuen Blick und danach, dass die Zeitung sich wandeln muss im digitalen Zeitalter. Ist da ihr Projekt, eine neue Version ist verfügbar, vielleicht auch so ein bisschen ein Vorbild oder kann man da sozusagen so Querverbindung ziehen?
Also ich hoffe das, weil das, was ich mit dem auf der Produktionsebene eines Buches denke, lässt sich natürlich auch sehr gut auf die Produktion einer Zeitung denken. Also das klingt natürlich jetzt gerade noch für viele Zeitungsmacher undenkbar, aber theoretisch kann ich natürlich auch in den Newsroom, an den Newsdesk einer Zeitung einen Zugang legen und sozusagen in der Entstehung von Zeitungstexten dabei sein. Und das Erstaunliche ist, so bin ich, ist es eine der Quellen für das Buch gewesen, dass ich festgestellt habe, ich weiß nicht mehr genau, was es war, da war irgendwie jemand ausgebrochen aus einem Gefängnis und ich habe das Wochenende über immer wieder aktualisierte Versionen ein und desselben Textes auf einer Webseite gelesen, wo immer wieder neu erzählt wurde, der ist jetzt dahin und jetzt ist er da und irgendwann wurde er am Ende dann geschnappt. Und es ging aber immer weiter, quasi wurde ein Artikel immer weiter geschrieben. Und da habe ich gemerkt, dass diese Idee von Versionen heute schon dem Journalismus total innewohnt. Man nennt es dann Nachdreh im Printjournalismus. Wenn man es in so Internet-Hype-Sprache sagen will, sagt man Prozessjournalismus. Am Ende läuft es aber auf genau das hinaus, was ich gerade versucht habe zu beschreiben. Nicht das Produkt einzig in den Blick zu nehmen, also die fertige Tageszeitung, die App oder die Webseite, sondern den Prozess. Was für Veränderungen gibt es da dran? Wie geht es eigentlich weiter? Und das beschreibt genau die Verflüssigung, die ich jetzt auf der Buchebene versuche zu beweisen. Wenn das gelingt, finde ich, ist es ein ziemlich naheliegender Schluss zu sagen, vielleicht ist es auch für eine sehr kleine, fanbegeisterungsfähige Zielgruppe auch möglich, für eine Tageszeitung darauf ein Denk- und vielleicht auch ein Geschäftsmodell aufzubauen.
Das heißt, man muss auch als Tageszeitung mehr in Zielgruppen denken. Heißt das, es wird dann vielleicht auch verschiedene Versionen geben für verschiedene Zielgruppen zum Beispiel?
Vielleicht. Also das ist tatsächlich, also alles, was ich jetzt sage, ist so rein spekulativ, aber es hilft ja manchmal, solche Dinge einfach eins weiter zu spekulieren und dann kommt man auf eine gute Idee. Es ist natürlich technologisch jetzt einfach möglich zu sagen, wir machen eine Zeitung für alle, die Radio-Wissen-Fans sind, weil die sozusagen vielleicht einen anderen Schwerpunkt haben als alle, die Dudelfunk 94.4 anhören. Also so, die haben vielleicht unterschiedliche Interessen. Das ist wiederum mit total vielen Problemen verbunden, wenn wir die Idee von Massenmedien, die alle von 8 bis 88 erreichen, aufweichen. Das will ich auch gar nicht bewusst vorantreiben, aber wenn wir analysieren, wie Öffentlichkeit sich schon heute segmentiert, wie Google Ads funktionieren, also sozusagen auf Zielgruppen zugeschnittene Anzeigen über Google oder auch über Facebook, dann ist es ja eine Entwicklung, die schon stattfindet. Und dem müssen sich klassische Medienhäuser, glaube ich, auch stellen und überlegen, ob darin nicht Chancen auch liegen. Weil das ist ja das Spannende und deswegen ist das Bild mit dem Niedergang der Kultur auch hier treffend. Es ist ja nicht so, dass die Leute weniger Kultur wahrnehmen würden, weniger Musik hören würden, weniger lesen würden, sondern im Vergleich hat das ja sogar noch zugenommen. Also man sitzt vor dem Fernseher und liest nebenher noch Texte. Man lässt parallel noch Musik laufen und nutzt sehr viel mehr Medien, nutzt sehr viel mehr Kultur als früher. Das heißt, da steckt ja eigentlich was drin für jemanden, der Medien und Kultur erstellt. Man muss halt nur überlegen, wie kann man Beteiligungs- und Interaktionsformen noch stärker schärfen.
Und es wäre ja auch viel leichter zu individualisieren, weil es ja gar nicht mehr so teuer ist, Technik. Man kann es ja aufgrund der Digitalisierung viel leichter zuschneiden.
Das ist das Tolle. Da sind wir dann wieder bei der Quelle meines ersten Buches. Das ist der Zauber der digitalen Kopie. Die Vertriebskosten sinken ganz rapide bis fast auf null. Und die Qualität nimmt überhaupt nicht ab. Also Sie können etwas so oft Sie wollen kopieren, es bleibt immer gleich. Und das ist natürlich auch eine Möglichkeit, dann sozusagen ist quasi auf Einzelausgaben runterzubrechen und zu sagen, das ist die Ausgabe der Süddeutschen Zeitung exklusiv für Vera Linz. Das ist technologisch möglich. Und die Frage ist, ob Sie das wollen eigentlich und ob das dann sozusagen auch mit dem Geschäftsmodell verbindbar ist. Aber dass das geht, zeigt ja zum Beispiel Facebook. Jeder von uns hat eine individuelle Timeline, die nur Sie oder er selber hat. Niemand sonst hat diese Timeline. Und das ist sozusagen die individuelle Ausgabe einer Tageszeitung.
Ich weiß nicht, ob ich das wollte, weil
genau.
Da hätte ich irgendwie vielleicht das Gefühl, mich ein bisschen zu isolieren. Aber irgendwo in der Mitte muss die Wahrheit liegen, denke ich dann, was ich zum Beispiel auch festgestellt habe, dass alle Menschen, die aus den Medien kommen, zum Beispiel immer dieses Bundle, das sogenannte Bundle, total verteidigen. Mhm. Also sei es Radio, sei es Zeitung, sei es Zeitschrift. Dieses Geschäftsmodell, ich stelle was zusammen und serviere dir das dann als Leser oder Hörer, das möchte eigentlich niemand aufgeben, trotz des Trends zur Individualisierung.
Ich würde es nicht über das Geschäftsmodell erklären, sondern über was anderes. Und zwar, ich sitze den ganzen Tag irgendwie am Internet, also am Desktop, am Laptop, am Smartphone, und ich finde das total toll und ich mag das sehr. Das ist so ein dauerfließender Strom an Informationen. Da ist übrigens auch die Verflüssigungsmetapher wieder. Ich genieße es nur trotzdem, wahnsinnig ein Produkt zu haben, von dem ich weiß, es fließt nicht ständig, es hat einen Anfang und ein Ende. Und das ist eigentlich der Zauber der Tageszeitung. Die Tageszeitung hat einen klaren Beginn und einen klaren Schluss und das Internet hat genau das nicht. Und das ist eigentlich die Idee des Bundles. In ein Paket tue ich das rein, was eine geschätzte Redaktion für mich ausgewählt hat. Und diesen Wert würde ich als Denkmodell erstmal herausstellen wollen, weil wir sehr dazu neigen, immer den Einzelartikel nur zu bewerten und dann zu sagen, und in meinem RSS-Reader stelle ich mir das alles selber zusammen. Das stimmt und das ist auch wichtig. Das ist die Idee, wir stellen ihre eigene Version zusammen. Auf der anderen Seite entsteht aber aus dem, das ist eine Zeitung für alle, so ein bisschen diese Art Wetten-das-Öffentlichkeit, entsteht natürlich auch ein demokratietheoretisch bedeutsamer Raum. Und ich selber habe eine totale Befriedigung, dieses abgeschlossene Produkt zu haben. Und das beides muss man, glaube ich, zusammendenken und aus beiden zusammen eine kluge Kombination erstellen. Da bin ich tatsächlich noch ein bisschen ratlos, wie man das kombinieren soll.
Aber weil Sie gerade demokratietheoretisch sagen, wie wichtig ist die Zeitung für die Demokratie? Was meinen Sie? Oder kann das Internet das auf eine Weise auch leisten?
Ich glaube, dass das zusammengeht. Also, dass beides Bedeutung dafür hat, wie Öffentlichkeit sich konstruiert. Es gibt ja dieses schöne Buch Der Filterbubble, das so, wie ich finde, ganz erstaunlich begrenzt rezipiert wurde.
Etwas dystopisch, finde ich es, ehrlich gesagt.
Genau. Also die Grundidee zu sagen, dadurch, dass wir alle unsere Informationen selber zusammenschneiden, verlieren wir Dinge, für die wir uns nicht per se interessieren. So, was eine Zeitung mir aber trotzdem mitgibt und ich darüber dann halt auch, ich interessiere mich überhaupt nicht für Sport, aber ich kriege irgendwie mit, wer jetzt die Champions League gewonnen hat. Ich glaube, dass es Mechanismen geben wird, wie wir uns auch in der Filterbubble darüber informieren. Und ein wichtiger Punkt ist, und das sagt Ellie Pariser in dem Buch auch, wir müssen auch Google dazu zwingen, da seine Algorithmen offen zu legen, weil Google eben auch ein Player ist, der in der Demokratietheorie sozusagen Öffentlichkeit herstellt. Und so müssen wir Google da auch behandeln. Es ist beides notwendig. Also man braucht da auch Zeitungen. Und was wir gerade besprechen, ist ja für eine vergleichsweise kleine Zielgruppe digital sehr versierter Menschen interessant. Es gibt ja auch eine vergleichsweise große Gruppe, die sagt, ja, das ist mir alles noch viel zu kompliziert und die so in den nächsten 5 bis 10 Jahren sich da vielleicht ranwagen. Für die funktioniert ja auch das Prinzip Tageszeitung sehr gut. Das wollte ich vorhin auch noch sagen, das sind ja bei Financial Times, Prinz und Frankfurter Rundschau auch Einzelgründe, die wir jetzt, weil es auch gut passt, so zusammenlegen und sagen, die gesamte Tageszeitungsbranche ist in einer grundlegenden Krise. Bei der Financial Times war nach allem, was man so gehört hat, diese Krise eine, die am ersten Tag offenbar ja begonnen hat und die Zeitung hat offenbar ja noch nie Geld verdient gehabt. Da finde ich es so ein bisschen unfair, daraus jetzt abzuleiten. Deswegen ist jetzt im Herbst 2012 die gesamte Branche in einer grundlegenden Krise.
Ja,
damit will ich nicht davon ablenken, dass natürlich da gerade ein fundamentaler Veränderungsprozess vonstatten geht und wir gerade quasi unter unseren Füßen sehen, wie sich das verändert, dass wir anders Informationen aufnehmen.
Das macht es aber tatsächlich wirklich sehr schwer, diese Diskussion zu führen, weil es unheimlich schwer ist zu unterscheiden, was ist jetzt Missmanagement, was sind wirklich Fehler der Geschäftsführung, wie es eventuell auch bei DAPD, der Nachrichtenagentur, der Fall war, was man so mitbekommt und was ist jetzt wirklich ein Teil der Krise. Ja.
Es gibt einen, das finde ich auf eine perfide Art dann fast wiederum schön daran, dass das jetzt alles zusammen aufkommt, weil es diese Diskussion jetzt mal, die wir in Deutschland immer so nur gesagt haben, ja, in Amerika ist diese Zeitungskrise ja sehr stark, bei uns aber noch nicht so. Und deswegen wurde immer diese Diskussion so ein bisschen zur Seite geschoben. Und durch das Zusammenkommen dieser unterschiedlichen Krisen, und DAPD ist ja tatsächlich auch noch ein total tolles, aber wieder ganz anders gelagertes Beispiel dafür, kann man jetzt endlich mal sagen, okay, jetzt vielleicht ist jetzt wirklich an der Zeit, mal drüber zu diskutieren und vielleicht sollten wir jetzt wirklich mal was ausprobieren. Und ich finde, der ganz, ganz wichtige Punkt dabei ist, wir sollten nicht glauben, dass wir mit einem Schlag sofort die Lösung haben. Also wir stehen so ein bisschen in so einer leeren Basketballhalle und haben so Bälle neben uns liegen und denken, da hinten so 500 Meter entfernt ist dieser Korb. Komm, wir werfen mal, bestimmt treffen wir. Glaube ich nicht. Also vielleicht werden wir feststellen, es lohnt sich, ein bisschen näher an den Korb ranzugehen. Und es lohnt sich, vielleicht hochzuspringen und dann können wir treffen. Aber das finden wir nur raus, wenn wir ganz oft werfen. Und wir haben in Deutschland so ein bisschen die Haltung, dass wir gerne hätten, dass ein Wurf ein Treffer ist. Aber richtig gute Ideen entstehen nur, wenn man auch scheitern kann. Wenn man also sagt, ja, daneben geworfen, aber ich weiß jetzt, wie ich beim nächsten Mal besser werfe. Und ich fände es so toll, wenn wir mehr daneben werfen könnten in Deutschland.
Dirk von Gielen, was mir aufgefallen ist, ist, dass die Zeitungen es sehr schwer haben im Moment, oder einige zumindest, die Zeitschriften aber nicht so sehr. Ist das jetzt nur meine Wahrnehmung oder ist das tatsächlich der Fall?
Das ist immer so ein bisschen, wie man es bewerten will. Ich erzähle Ihnen mal eine Geschichte, wo ich gedacht habe, das funktioniert überhaupt nicht so gut. Die iPad-Version der Süddeutschen Zeitung verkauft sich super, nach allem, was ich gehört habe. Das heißt, die Variante, dass man die SZ digital auf einem Tablet-PC lesen kann, wird von Leuten angenommen. Das geht so ein bisschen unter in dieser Zeitung-Papier-Debatte, dass es da so ein zweites Bein gibt. Da arbeiten die Kollegen dran, da kann man ab 19 Uhr jeden Abend immer die SZ schon lesen und ich finde das faszinierend und super und das hat mir so einen anderen Zugang zum Thema Tageszeitung gegeben. Wohingegen ich fast selten bis gar nicht mehr Magazine lese, weil die Themen, die mich interessieren, ich oft sozusagen mir selber dann schon im Netz zusammengestellt haben. Und wir neigen immer dann so ein bisschen dazu, unsere eigenen Eindrücke, Sie haben das ja jetzt gerade genauso kenntlich gemacht, aber es gibt so viele Leute, die sagen, ja, das ist mein Eindruck und deswegen sage ich das jetzt mal, dass es für alle gilt. Das stimmt halt oft gar nicht.
Aber die Zahlen sprechen doch für die Zeitschriften im Moment, oder? Also wenn wir die Zeit nehmen oder auch andere, die Boomen ist vielleicht zu viel gesagt, aber haben nicht so eine Schwierigkeiten.
Wenn man jetzt sozusagen diesen ganzen Hype um alles, wo man Land davor schreibt, also Landlust, Landkind, weiß nicht, was es noch alles gibt, Landauto,
Landzeit.
Also Landzeit, Landradio vielleicht. Also das ist ja scheint ja gerade super zu funktionieren. Wenn man sich mal in einen Zeitungskiosk stellt, hat man ja tatsächlich das Gefühl, dass es Landzeit tatsächlich jetzt heißt. Das hat natürlich einen totalen Boom und strahlt dann auch eben ab. Aber es gibt ja auch kleine Sachen, die dann nicht so gut funktionieren. Ich kann das echt nicht beurteilen. Ich habe da keine Zahlen. Ich kann von mir sagen, ich bin jetzt nicht so ein riesiger Magazinleser. Ich lese das, was sozusagen Magazinlektüre war, dann tatsächlich häufiger im Digitalen. Und da bin ich noch nicht so angefixt, dass ich jetzt die iPad-Ausgaben alle so lesen würde. Aber das kann jetzt auch meine persönliche Wahrnehmung sein.
Glauben Sie, dass wir für die Zukunft von Zeitungen und Zeitschriften, meinetwegen auch von digitalen, Geschäftsmodelle allein brauchen? Oder kann man auch auf Unterstützung durch die Gesellschaft setzen? Stichwort Stiftung. Da gibt es ja zum Beispiel jetzt so ein Stiftungsprojekt in NRW, ja, dass man da versucht, von der Regierung irgendwie durch eine Stiftung Journalismus zu fordern. Und sofort gibt es natürlich tierischen Ärger, wenn man sagt, Staatsnähe und so weiter, das geht nicht. Was denken Sie darüber?
Das ist total schwierig. Also ich habe deswegen mit Eine neue Version ist verfügbar angefangen, weil ich eigentlich genau darüber nicht reden will. Weil ich genau, also jetzt schon, aber ich will das sozusagen nicht als Ausweg denken. Ich möchte eigentlich überlegen, ob nicht aus den Möglichkeiten, die wir haben, heraus etwas entstehen kann, was mithilft, das dann auch zu refinanzieren, was wir machen und was wir machen wollen. Ich finde das Modell öffentlich-rechtlichen Rundfunks per se total gut und deswegen würde ich jetzt auch nicht per se sagen, ich widerspreche Pauschalvergütungsabgaben oder irgendwie so gesellschaftlich zusammengelegten Modellen total. Aber aktuell ich finde es irreführend, das jetzt als erste Idee zu denken, weil es uns davon ablenkt, dass wir vielleicht selber aus uns heraus eine Idee entwickeln können, die funktioniert. Und ein bisschen ist es so, um meine Eismetapher nochmal jetzt zu Ende zu reiten. Wir haben jetzt also diesen schmilzenden Eisblock in der Hand und wir rufen jetzt nach jemandem, der soll wieder alles kalt machen. Also wenn es jetzt nur wieder frieren würde, könnten wir ihn ja wieder hinlegen. Das weiß ich gar nicht, ob das jetzt so unbedingt der zwingend beste Weg ist. Also ich finde es okay, das zu denken und ich unterstütze auch Leute, die das tun. Aber mir persönlich ist es naheliegender, es in eine Richtung zu denken, die Möglichkeiten der digitalen Kopie versucht auszunutzen und zu sagen, das ist jetzt nicht mehr umkehrbar. Wir werden damit leben müssen, dass es so ist. Und wenn wir damit leben müssen, sind wir darauf zurückgeworfen, zu fragen, Warum bezahlen Menschen für eine Tageszeitung? Und das führt zu der sehr schmerzlichen ersten Erkenntnis, nicht nur für den Inhalt, sondern auch für die Markenwelt drumherum. Von Tyler Brulé von Monocle gibt es die schöne Metapher, der sagt, wenn Sie sich eine Jacke kaufen oder Turnschuhe, steht da die Marke drauf. Und damit können Sie sozusagen einen Distinktionsgewinn damit transportieren und sagen, ich habe eine Jacke, auf der sind 3, 4, 5, 10 Streifen und deswegen bin ich total toll. Mhm. Wenn Sie Medien konsumieren, ist in den allermeisten Fällen einfach nur ein abgebissener Apfel drauf und man sieht gar nicht, was die Leute dahinter eigentlich konsumieren. Und ich glaube, es wäre wichtig, diesen Punkt zum Beispiel stärker zu betonen. Und das finde ich viel spannender, als diese Stiftungsfrage zu diskutieren, weil die eigentlich in erster Linie versucht, ein gelerntes Modell zu sichern. Das ist gut und richtig, das auszuprobieren, aber mein Gedanke ist eher, wie können wir neue Modelle denken?
Dann bleiben wir kurz nochmal bei Ihnen am Ende dieses Online-Talks in der Netzreporter XL-Ausgabe, Dirk von Gehlen. Sie sind Social Media Innovation Chef bei süddeutsche.de. Wie wird man sowas?
Ja, das ist lustig. Ich habe, bin sozusagen auch, weil das in meiner Abteilung ist, für jetzt.de verantwortlich. Und da war ich vorher der Redaktionsleiter und bin sozusagen über den Weg jetzt.de auch ins Internet gekommen und habe dann da etwas gemacht, relativ lange, was man heute Social Media nennt. Also wir haben auf jetzt.de dialogischen Journalismus gemacht. Seit 2001, da haben wir damit begonnen. Und so bin ich da reingewachsen, die Möglichkeiten des Internets selber am eigenen Leib zu erkennen. Also auch die unschönen Dinge, lustige Trollgeschichten erlebt, die man im Nachhinein lustig findet, in der Sekunde dann sehr ärgerlich. Und habe relativ viel von dem gelernt, was man eigentlich heute halt so Social Media nennt. Und dann hatte ich vor ziemlich genau einem Jahr ein längeres Gespräch mit meinem Verlag und mit meinen Chefs. Und dann sind wir gemeinsam auf die Idee gekommen, da steckt ein großes Entwicklungspotenzial drin. Und deswegen habe ich dann Anfang des Jahres begonnen, diese Stelle auszufüllen, die zum Beispiel auch darin sich begründet, den SZ-Redakteuren oder gemeinsam mit SZ-Redakteuren die Möglichkeiten zum Beispiel von Twitter auszuprobieren. Also rauszufinden, wie man durch die auch passive Nutzung von Twitter das journalistische Produkt besser machen kann, weil man sehr genau zugeschnittene Informationen aufnehmen kann. Und das ist so meine Arbeit, die ich jetzt mache und dazugekommen bin ich über jetzt.de.
Aber Innovation ist Ihr Beruf sozusagen. Ist das auch ein bisschen Druck oder nehmen Sie das sportlich?
Ich empfinde das tatsächlich eher umgekehrt, als würde ich das so nicht machen, wäre es mir langweilig. Und dann würde ich, glaube ich, am ehesten, würde ich mir vielleicht sogar denken, die Branche wechseln zu wollen. Also das mag jetzt einfach, ich bin damit jetzt sozialisiert. Also ich habe nie die Situation gehabt, dass ich mich irgendwo hingesetzt habe und gesagt, so, und jetzt mache ich das einfach mal so weiter und die nächsten 5 bis 10 Jahre wird sich hier nichts ändern. Sondern jede Position, die ich hatte oder jeder Entwicklungsschritt war immer von dieser möglichen Einstellungsgefahr und auch von diesem möglichen Veränderungspotenzial betroffen. Und irgendwann lernt man dann halt zu sagen, okay, wenn es immer am Horizont ein Gewitter droht, dann lass uns doch mal Schirme erfinden. Vielleicht können wir dann trotzdem weiter hier am Fluss stehen und grillen und dann empfindet man es vielleicht trotzdem als schön.
Also eine optimistische Weise, mit den Dingen auch umzugehen.
Ja, also anders. Sonst haben wir ja, wie ich, diese November-Depression oder ja jetzt dann Dezember-Depression. Das wollen wir nicht. Und dafür ist ja die Digitalisierung auch viel zu toll. Also dafür steckt da ja auch viel zu viel Schönes drin. Also zum Beispiel D-Radio Wissen könnte ich ja ohne Digitalisierung überhaupt nicht hören. Und da sind so viele tolle Sachen, die man einfach nutzen sollte. Ohne dass ich jetzt ich bin weit davon entfernt zu sagen, wir müssen jetzt alle die Digitalisierung umarmen und dann wird alles super. Wir werden auch ziemlich schmerzhafte Sachen verlieren und neue dazulernen, aber wir sollten uns darauf einlassen.
Genau, denn das wird Thema einer anderen Sendung sein. Genau. Wir sind am Ende. Vielen Dank, Dirk von Gehlen, Leiter Social Media und Innovation bei süddeutsche.de in einem Online-Talk einer Netzreporter XL-Ausgabe. Herzlichen Dank für das Gespräch. Mein Name ist Rea Linz. Machen Sie es gut. Tschüss.
Vielen Dank. Tschüss.